Moin. Wie sieht's aus? Licht? Okay. Verdunklung, bla bla bla. Okay, wunderbar. Was bisher geschah? Also gestern. Wir erinnern uns nochmal, worum ging's? Es geht darum, dass man manchmal in einer Gruppe nicht alle Informationen braucht, nicht unbedingt alle Elemente mit all den Eigenschaften, sondern manchmal reicht es, wenn man Elemente, die sich ähneln, zusammenfasst. Das haben wir gestern gesehen bei den ganzen Zahlen. Da haben wir dann mal geguckt, wie sieht das eigentlich aus, wenn man alle Zahlen zusammenfasst, immer die beim Teilen durch 3 den gleichen Rest lassen. Kann man dann damit irgendwie sinnvoll rechnen? Dann haben wir gesehen, wenn man so arbeitet, dann kommt es immer darauf an, jedenfalls erstmal, welchen Repräsentanten man sich aussucht, also welche Zahl jetzt diese Menge von Zahlen repräsentiert. Zum Beispiel haben wir gesehen gestern, dass man die Menge der ganzen Zahlen, die beim Teilen durch 3 den Rest 2 lassen, einerseits durch 2 repräsentieren kann, aber eben auch durch minus 1 oder 5 oder so. Das heißt also, dass bei dieser Boxgeschichte, die hier nochmal steht, nicht klar ist, ob das Ergebnis, was rauskommt, davon abhängt, welche Repräsentanten man sich für die Nebenklasse ausgesucht hat oder eben nicht. Nochmal zur Wiederholung, wir haben jetzt also eine Untergruppe H. Die Nebenklassen sehen so aus, dass man ein Element aus der Gruppe hernimmt, so einen Repräsentanten, und den verknüpft man mit allen Elementen aus H, da kommt eine Teilmenge von G raus, und den nennt man Nebenklasse, A heißt Repräsentant. Und man kann 2 Nebenklassen mit Box verknüpfen, und wir werden sehen, dass es wirklich eine Verknüpfung ist, im Fall eines Normalteilers. Die Verknüpfung soll so funktionieren, dass man sich die beiden Repräsentanten schnappt und die in der Gruppe verknüpft, so wie man es da eben macht. Und dann kommt eine neue Nebenklasse raus, der Repräsentant ist das neue Element. Aber das sieht so aus, als ob es davon abhängt, was für ein A und was für ein B man sich hier geschnappt hat. Und das ist doof. Davon soll es nicht abhängen, dann wäre es nämlich keine ordentliche Abbildung. Und hier ist jetzt ein Satz dazu, Satz 215. Wenn man mit einem Normalteiler N anfängt und sich dann da diese Struktur anguckt, also die Menge aller Nebenklassen, und dann diese Boxgeschichte hernimmt, dann ist Box tatsächlich eine Verknüpfung. Das heißt, es ist eine Abbildung. Es hängt eben nicht davon ab, was für Repräsentanten man sich hernimmt. Und hier habe ich nochmal ganz explizit hingeschrieben, was wir dafür zeigen müssen. Das habe ich gestern am Ende nur mündlich gemacht. Jetzt steht es da. Was ist also zu zeigen? Na, wenn wir zweimal die gleiche Nebenklasse hinschreiben mit 2 Repräsentanten, die theoretisch unterschiedlich sein könnten. Wenn wir das dann nochmal machen, wieder mit 2 Repräsentanten, die theoretisch unterschiedlich sein könnten. Und wenn wir dann verknüpfen mit Box, und jetzt nehmen wir einmal das, was links steht, also Repräsentant A und C, und einmal nehmen wir die anderen Repräsentanten B und D, dann soll da das Gleiche rauskommen. Das ist das, was zu zeigen ist. Wenn ich jetzt Box benutze, kommt in beiden Fällen dasselbe raus. Es ist egal, ob ich A, B, C oder D genommen habe. Okay. Um das zu zeigen, müssen wir so ein bisschen rumrechnen. Irgendwo wird eingehen, dass N ein Normalteiler ist. Und um das übersichtlicher zu gestalten, habe ich jetzt mir ein paar Fakten hier rausgenommen, die wir im Laufe der Rechnung brauchen. Wenn wir uns diese Fakten jetzt überlegen, können wir denen Symbole geben und in der Rechnung benutzen wir die einfach an der richtigen Stelle und dann ist es übersichtlich. Nummer 1. Schauen wir uns das nochmal an. In dem Normalteiler N gibt es das 1-Element der Gruppe. Der Normalteiler N ist eine Untergruppe und in jeder Untergruppe liegt das 1-Element. Gibt es eine Frage?
Ja, und zwar bei Satz 2.1.5 in der letzten Zeile haben Sie geschrieben, G/N muss das nicht G/N
mit Box. Danke. Vielen Dank. Im Normalteiler N liegt das 1-Element, das heißt, auf der linken Seite können wir das hier auswählen und bekommen dann das Element 1 Kringel A, das ist einfach A, das heißt, A liegt hier drin. Wenn A hier drin liegt, heißt es aber, es liegt auch hier drin, denn die Mengen sind gleich. Wir können A also schreiben als irgendwas aus N verkringelt mit B. Und genauso möchte ich das auch machen, ich möchte mir ein Element aus N schnappen, das nenne ich X, und das soll so geschnappt sein, dass man A schreiben kann als X Kringel B. Und das geht, weil A auf der linken Seite drin liegt. Deswegen liegt es auch rechts drin. Hier haben wir auf subtile Art benutzt, dass es so etwas wie das 1-Element gibt. Das ist Fakt Nummer 1 und der heißt Sternchen. Jetzt brauchen wir noch eine Kleinigkeit. Da möchte ich eine kleine Herleitung hinschreiben. Wir verwenden nochmal die gleiche Regel gerade. Für Stern haben wir benutzt diese Gleichheit und wir haben a geschrieben als x Kringel b. Jetzt können wir einmal diese Gleichheit hier benutzen, auf die gleiche Weise. Das heißt, wir können C schreiben als irgendwas Kringel D, irgendwas aus M, genauso andersrum. Die Reihenfolge, die ich hier nehmen möchte, ist, wo steht mein Y? Ich möchte C schreiben als Y Kringel D, also genauso wie hier. C liegt auf der linken Seite, also auch auf der rechten, dann kann ich es schreiben als ein Y aus M Kringel D. Dieses Y brauche ich jetzt. Damit mache ich das jetzt. Weiter ist M ein Normalteiler. zwei solchen Nebenklassen unter Box selbst wieder so eine Nebenklasse. Da müssen wir nochmal kurz gucken, aber wir haben ja noch Zeit. Wir müssen ja noch die 1 bis die 4 nachweisen, dann machen wir es einfach, wenn es dran ist. Jetzt kommt also das Stichwort Verknüpfung. Was fehlt denn? Das ist eine Abbildung, aber wir müssen uns noch überlegen, dass das Bild von zwei Elementen unter Box wieder in der Menge G modulo L liegt. Sind A und B aus G. So ist auch A Kringel B aus G, denn G ist eine Gruppe, G ist abgeschlossen unter Kringel. Und daher ist A Kringel B auch ein möglicher Repräsentant für eine Nebenklasse. Verknüpfung, die man für die Gruppe G hat. Ja. Ja, das habe ich mir gerade spontan ausgedacht. Wenn das doof ist, mache ich was anderes. Das ist die Gruppenmannschaft G2, also das Assoziativgesetz, aber bezüglich der Verknüpfung Kringel in G. Denn wenn ich das so hinschreibe, sieht es ja aus, als ob ich das benutze, was ich zeigen will. Aber nee, ich benutze das, was wir für G schon wissen. Für G mit Kringel, deswegen ist der Kringel dran. Das war improvisiert. Ist das okay?
Ja.
Dann können wir jetzt G3 machen. Was war nochmal G3? Was war nochmal G3? Ja.
Die Existenz eines neutralen Elements.
Richtig. Existenz, wir müssen nur eins finden. Hat jemand eine Idee? Entweder ist einer aus der aktuellen Serie oder aus der nächsten. Also, kann sein, dass es Serie 6 ist, aber es macht ja nichts. Ich bin manchmal mit dem Stoff der Übungsserien so knapp hinterm Vorlesungsstoff und manchmal greife ich ein bisschen vor. Sie sehen dann, Sie erkennen die Aufgabe, versprochen. Es steht wirklich ganz klar da, dass es wirklich genau ist. Ja. Und ich hätte es gesagt, wenn ich es genau gewusst hätte. Wenn ich mich erinnert hätte, hätte ich hingeschrieben, welche Serie und welche Nummer, aber ich war mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es ist Serie 6. Noch mehr Fragen? Danke. Sie haben mich voll erwischt. Ja? G nach N oder G modulo N? Habe ich da einen Satz hingeschrieben? Hier steht es, glaube ich, nicht mehr. Nee. Faktorgruppe G modulo N oder Faktorgruppe G nach N, das sind Sachen, die man sagen kann.
Ja.
Muss man sich doch mal gewöhnen. Vielleicht sollte ich mal generell so ein... Was ist das? Kein Warnhinweis, ein Ermutigungshinweis. Hier kommt ein Ermutigungshinweis. Faktorstrukturen kommen fast allen Menschen am Anfang etwas seltsam vor. Das ist total normal. Wir sehen die in der Vorlesung noch öfter. Wir sehen sie dann später in allen algebraischen Vorlesungen auch wieder. Je länger sie bei mir bleiben, desto mehr sehen sie Faktorstrukturen. Irgendwann können sie sich ein Leben ohne Faktorstrukturen gar nicht mehr vorstellen. Es wird ganz einfach, darüber nachzudenken, weil man sich da wirklich schnell dran gewöhnt. Es ist nur am Anfang komisch. Aber sie gewöhnen sich dran. Wenn sie jetzt beim ersten Mal, wo sie das gesehen haben, das Gefühl haben, dass sie das seltsam finden, dann macht das nichts. Arbeiten sie damit, gewöhnen sie sich langsam dran und ärgern sie sich nicht, wenn sie jetzt noch keine Intuition dafür haben. Das ist total normal. Die allermeisten Menschen finden Faktorstrukturen erstmal komisch. Das Schöne ist, dass wir jetzt diese Idee mit der Wohldefiniertheit schon mal gesehen haben. Wir kommen heute nochmal und beim zweiten Mal ist schon alles einfacher. Aber vorher möchte ich einen ganz speziellen Homomorphismus besprechen, in der man 2.16. Wir haben jetzt die Struktur einer Faktorgruppe zur Verfügung, wir können damit arbeiten. G in die Faktorgruppe G modulo N. Das ist ein Hinweis für Sie, falls Sie das irgendwo sehen, lesen, was auch immer hören. Natürlicher Homomorphismus in die Faktorgruppe, dann ist immer das gemeint. Zuweise, da kann ich nichts aussuchen. Das heißt, ich habe kein Wohldefiniertheitsproblem. Die ganze mit zwei Elementen aus dem Startbereich an. Was müssen wir hier für die Homomorphie-Eigenschaft zeigen? Ja?
A, Punkt.
A, Kringel.
A, Kringel. B, Morphie.
Ja.
Gleich. A, Punkt. A, Box. B. Nee, B auf B, Box. A auf B.
A auf B, Box, B auf B. Die Reihenfolge bleibt die gleiche. Nicht umdrehen. Aber ansonsten haben Sie alles richtig gesagt. Also zuerst A, Kringel, B und dann abbilden mit Phi. Und da kommt dasselbe raus, als wenn man erst A und B mit Phi abbildet und dann Box macht. Genau. Sehr schön. Vielen Dank. Wir merken uns das mal hier. Die Zeit. A, Kringel, B und Phi ist A, Phi, Box, B, Phi. Das wollen wir zeigen. Und das merken wir uns. Wir fangen jetzt nämlich links an und gucken mal, wo rauskommen. A, Kringel, B, Phi. Was ist das? Naja, die Abbildungsvorschrift steht ja da. Das ist also einfach N, Kringel, A, Kringel, B. Ich muss A, Kringel, B als Repräsentanten hinschreiben. Soweit ist klar. Jetzt muss ich sehen, dass das dasselbe ist wie N, Kringel, A, Box, N, Kringel, B. Wenn ich das nicht sehe, dann ist es sicherer, wenn ich hier aufhöre und da drüben auf der rechten Seite starte und dann sehe ich, dass ich auf der linken Seite ankomme. Aber ich sage mal, wir sehen das alle. Wir sehen, dass das hier dasselbe ist wie N-Kringel A, Box, N-Kringel B. Haben wir ja gerade lange genug geübt. Dann sehen wir N-Kringel A dasselbe wie A-Phi. Und wir sehen, N-Kringel B ist dasselbe wie B-Phi und schon sind wir fertig. Durch das Hingucken haben wir uns einfach nur gespart, dass wir aufgehört haben und nochmal rechts neu losgelegt haben. Ansonsten ist da nichts Magisches passiert. Damit haben wir die Homomorphie-Eigenschaft und jetzt kommt noch die Surjektivität. Was muss ich zeigen? Es ist die Klausur, da steht, zeigen Sie, dass das subjektiv ist. Was tun Sie? Da hinten. Richtig, danke schön. Jedes Element im Zielbereich hat mindestens ein Rubbel. Ich nehme also ein Element aus dem Zielbereich, das heißt, ich nehme so eine Nebenklasse. Bei N-Kringel G auf G mono F. So, das ist mein Element aus dem Zielbereich. Jetzt muss ich mir dafür ein Rubbel basteln. Es steht quasi da. Was kann ich als Rubbel nehmen? Ich wette, das sehen Sie, oder viele von Ihnen bestimmt. Was kann ich als Urbild nehmen? Sie dürfen.
G.
Genau, G. Und wissen Sie, was das Schlimme ist? Nach dem nächsten Resultat, also nach Satz 217, den ich noch viel mehr feiern würde, wenn das eine Algebra-Vorlesung wäre, danach sind wir mit Gruppen erstmal so gut wie fertig, denn dann haben wir alles am Rüstzeug, was wir für Gruppen in dieser Vorlesung brauchen. Später benutzen wir das dann alles nur noch und das ist natürlich sehr traurig. Aber dafür ist dieser Satz so wichtig, dass wir einen Trommelwirbel hätten. Das ist der Homomorphiesatz für Gruppen. Lauter. Danke. schnappen wir uns den Repräsentanten und bilden den mit der Abbildung Phi ab, die wir schon kennen. Man könnte sich fragen, warum? Konferenzen. Erstmal machen wir es, weil wir es können. Was ist hier los? Offensichtlich wählen wir hier einen Repräsentanten aus und machen etwas mit dem. Das heißt, es ist wieder so, dass vielleicht vom Repräsentanten abhängt, was da rauskommt. Es ist vielleicht gar keine Abbildung. Eine wichtige Aussage des Satzes ist also, dass es überhaupt eine Abbildung ist. Ganz selten eine Abbildung. Das ist schon mal gut zu wissen und nicht nur das. Delta ist sogar ein Gruppenhomomorphismus und zwar von G nach H mit Box hinein in die Gruppe H mit Kuller und dieser Gruppenhomomorphismus ist auch noch injektiv. Sogar ein injektiver Grumm von, jetzt schreibe ich die Verknüpfung auch wieder mit dazu, von besteht die Hauptarbeit darin, sich klarzumachen, dass das wohl definiert ist, was da passiert und dass es eben nicht von der Wahl des Repräsentanten abhängt. Da wir das vorhin schon geübt haben, ist es dann jetzt schon nicht mehr so merkwürdig. Delta. Was ist zu tun? Wir schreiben mal genau wie vorhin hin, was wir da eigentlich machen müssen. Das heißt, zu zeigen ist, für alle B, A, B aus G mit der Eigenschaft, dass sie die gleiche Nebenklasse repräsentieren, gilt, dass dann auch das Bild unter Delta dasselbe ist. Wenn das hier gleich ist, dann ist auch das Bild von diesen beiden, egal wie man es repräsentiert hat, unter Delta gleich. Das heißt aber, dass dann der Repräsentant unter Phi abgebildet gleich sein muss. Zu zeigen ist dann also A Phi gleich B. Das ist das, worauf es hinausläuft. Hier benutzen wir, dass das Delta so merkwürdig mit Hilfe von Phi definiert ist. Man bildet mit Delta ab, indem man den Repräsentanten mit Phi abbildet. So kommen wir drauf, dass das zu zeigen ist. Gut. Wir gehen so ähnlich vor wie vorhin. Wir überlegen uns erstmal kurz, was wir wissen. Dass diese beiden Nebenklassen gleich sind, heißt, dass A nicht nur auf der linken Seite drin liegt, sondern auch auf der rechten und so weiter, so ähnlich wie vorhin. Damit beginnen wir. Seien jetzt also A ja, den brauche ich zwar gleich, aber entschuldige, du musst noch mal kurz Pause machen. Aber wie? Ah. Besser? Noch mehr? Dann haben wir jetzt das Abbildungszeug geklärt. Genau, und dann steht es ganz, ganz explizit da. Das ist die Homomorphie-Eigenschaft. Jetzt kommt die Induktivität, da brauchen wir nochmal ein bisschen Platz. Was ist zu zeigen? Da hinten. Wunderbar. Jedes Element des Zielbereichs hat höchstens ein Gruppel. Das heißt, wir schnappen uns zwei Elemente, die das gleiche Bild haben und zeigen, dass die Elemente gleich sind. Sehr schön. Vielen Dank. Die Injektivität. Los geht's. Die Sachen heißen wieder A und B. Sein Arm B aus G so, dass die Bilder von K-Kringel A und von K-Kringel B unter Delta gleich sind. Dann sehen wir irgendwas. Naja, man kann ja mal gucken, was macht Delta. Delta schnappt sich A und bildet es mit Phi ab. Und hier schnappt es sich B und bildet es mit Phi ab. Das heißt, wir sehen sofort A Phi gleich B Phi. Ach, wie schade. Das, was wir oben gemacht haben, war nur in eine Richtung. Wir haben gezeigt, wenn A und B die gleiche B-Klasse repräsentieren, dann haben sie das gleiche Bild unter Phi. Jetzt brauchen wir das andersrum. Schade, haben wir noch nicht gezeigt. Machen wir jetzt. A Phi gleich B Phi. Eine Möglichkeit, wie man jetzt gut argumentieren kann, ist, dass man jetzt in der Gruppe H arbeitet. Jetzt sind wir in der Gruppe H. Diese beiden Elemente sind gleich, das heißt, sie haben auch das gleiche Inverse bezüglich der Kullerverknüpfung. Das ist jetzt so eine Art Trick, den wir anwenden. Ich fange mal an zu schreiben und dann erkläre ich nochmal jedes Gleichheitszeichen. Nun folgt nämlich. Ich fange mal hier an mit der 1 von H. Es ist klar, dass ich die 1 von H kriege, wenn ich ein Element aus H mit seinem Inversen verknüpfe. Das heißt, wenn ich sowas schreibe wie B Phi Kuller B Phi hoch minus 1, dann ist klar, dass da wirklich das 1 Element von H rauskommt, denn die sind zueinander invers. So. Jetzt möchte ich gerne B Phi durch A Phi ersetzen. Das darf ich, denn die sind gleich. Das heißt, wir machen es so. Dann bekomme ich B Phi Kuller A Phi hoch minus 1. Das ist das, was ich will. Nah genug dran. Jetzt tauschen wir invertieren und abbilden. Das dürfen wir bei Gruppenhomomorphismen, haben wir uns überlegt. Dann bekomme ich also B Phi Kuller A hoch minus 1 Phi. Und jetzt sieht es aus wie etwas, worauf man die Homomorphie-Eigenschaft anwenden kann von Phi, indem wir nämlich zuerst verkringeln und dann abbilden. Dann haben wir B Kringel A hoch minus 1. Das ist die Homomorphie-Eigenschaft von Phi, die wir da benutzt haben. Und wieso machen wir das Ganze? Wir machen das, um zu sehen, dass B Kringel A hoch minus 1 von Phi auf 1 abgebildet wird in K. Das heißt, das Element liegt im Kern. tatsächlich gleich. Vorsicht, wir haben nicht gezeigt A gleich B, das muss nicht sein. Wir haben nur gezeigt, dass diese Nebenklassen gleich sind. Und das ist das, was wir brauchen. Schreibt das mal als, das ist glaube ich ein Warnhinweis wert, oder? Warnhinweis, wir haben nicht gezeigt A gleich B und das ist auch einfach nicht richtig im Allgemeinen. Und das, was ich dann später hingeschrieben habe, das folgt sofort daraus, deswegen schreibe ich da nichts extra hin. In dem Moment, wo man hier auf das Bild von Pi einschränkt, wird die Abbildung surjektiv und dann hat man die bijektiven Gruppenhomomorphismus. So, Fragen?
Kann man jetzt x Winkel A gleich B, woher kommt das?
Das liegt in K. Jetzt nehme ich mir ein Element hin und gebe dem einfach einen Namen, ich nenne das jetzt x. Dann kriege ich diese Gleichung. Und jetzt verkringle ich von auf beiden Seiten von rechts mit a. Dann steht hier x kringelt a und hier kürzen sich a und das 1 und a weg. Noch mehr Fragen? Gut, dann ist der Teil zu wischen. Und es naht sich das Ende des Teils über Gruppen. Ich möchte noch so ein paar Randbemerkungen machen zu dem. Und dann kommt das nächste Thema. Bijektiven Gruppenhomomorphismus bekommen von einer Gruppe in eine andere. Bijektive Gruppenhomomorphismen sind wichtig, die werden uns auch später, wenn wir über Vektorräume sprechen, immer wieder vor die Füße laufen. Und deswegen kommt jetzt schon das Wort dafür. Ein bijektiver Homomorphismus heißt nämlich Isomorphismus. Dafür, dass es einen Isomorphismus von einer Gruppe in eine andere gibt. Denn wenn man das oft genug sagt, dann fängt es an zu nerven. Anstatt zu sagen, es gibt einen Gruppenisomorphismus von Gruppe G in Gruppe H, sagen wir, G und H sind isomorph. Und in diesem Isomorph steckt dann das, was ich vorher gesagt habe. Zwei Gruppen, G und H. Das heißt, Isomor. Und falls es missverständlich sein könnte, dann sagt man als Gruppenisomor. Wenn wir eine Gruppe G und eine Gruppe H haben und einen Homomorphismus, Algorithmus von jener H, dann können wir sagen, die Faktorgruppe, Mod und den Kern des Homomorphismus, ist isomorph zum Bild des Homomorphismus. So merken sich Leute, die damit arbeiten, den Homomorphisatz. Zum nächsten Thema, es sei denn, Sie haben noch Fragen. Ja.
Der Kern, wie kann, was ist genau der Kern nochmal und wie kann eine Erfindung einen Kern haben? Oder nee, wie kann eine Menge? Was ist der Kern nochmal?
Der Kern eines Homomorphismus ist definiert als die Menge all der Elemente in der Startgruppe, die in der Zielgruppe auf das neutrale Element abgebildet werden. Das heißt, diese Elemente sieht man sozusagen nach dem Abbilden alle nicht mehr. Die gehen alle aufs neutrale Element. Und manchmal ist es nur eins, manchmal ist nur das Einzelelement der ersten Gruppe nach dem Abbilden das Einzelelement der zweiten Gruppe, aber manchmal sind das auch ganz viele. Und das ist dann Information, die man durch das Abbilden sozusagen verliert. Manchmal macht das nichts. Manchmal will man die sozusagen loswerden und man definiert sich die Abbildung extra, sodass die im Kern landen. Das ist die Idee.
Ja, wenn es nicht nur ein Element ist, sondern mehrere, dann ist die Abbildung, dann ist die Abbildung davon, also die Menge in der Gruppe nicht objektiv.
Tatsächlich kann man, das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber das Thema kommt nochmal wieder, man kann zeigen, dass ein Gruppenhomomorphismus genau dann injektiv ist, wenn der Kern nur das neutrale Element der Startgruppe enthält. Das heißt, Ihre Idee ist genau richtig. Wenn da mehr drin liegt als das Einzelelement, dann hat man zwei verschiedene Dinge, die auf dasselbe abgebildet werden, und es ist nicht mehr injektiv. Genau, Sie haben völlig recht. Vielen Dank, dass Sie das gesehen haben. Danke. Gut, dann wische ich schon mal eine kleine Runde und dann fangen wir an mit Ringen. Und es sind Ringe und bei Ringen gibt es immer die offensichtlichen Witze, die man so machen möchte. Ich versuche mich zu beherrschen. Thank you. verstehen das System. Und bei einem Ring reicht jetzt nicht nur eine Verknüpfung, man braucht zwei. Und eine gängige Methode, wie man die Verknüpfung bei einem Ring bezeichnet, ist die, dass man die erste Verknüpfung plus nennt und die zweite Verknüpfung mal. Ich schreibe jetzt hin, was da für Eigenschaften gelten sollen. Und wenn wir das Beispiel anschauen, oder mehrere Beispiele, dann wird ziemlich schnell klar, warum man das so notiert. Dieses Triple heißt Ring. Genau da angewendet gilt. Das sind jetzt vier Eigenschaften. R1, R2, R3, R4. Es wird ein bisschen sportlich, das Ende zu fälschen, aber ich tue mein Bestes. Damit das Ganze sinnvoll ist, wollen wir, dass Plus und Mal Verknüpfungen sind auf R. So wie immer. So wie schon in der Gruppe. Wenn man da verknüpft, dann will man nicht rausfliegen aus der Menge. Wir beginnen also mit Plus und Mal. Sind Verknüpfungen auf der Menge R. Wenn ihr das besser gefällt, könnt ihr stattdessen auch schreiben, R mit Plus ist eine Menge mit Verknüpfung und R mit Mal ist auch eine Menge mit Verknüpfung. Das ist dann ein bisschen mehr parallel zu den Gruppeneigenschaften. Das ist Geschmackssache. Ja. Okay, dann bleibe ich jetzt dabei. Oder überlegen Sie mal, Sie kennen ja schon was. Sogar mit dem Plus und Mal, was wir kennen, was diese Rechenregeln erfüllt. Oder?
Die reellen Zahlen.
Die reellen Zahlen mit Plus und Mal, genau. Die Chance wieder aufzuwachen, denn wir brauchen ihn gleich. Sie haben bestimmt schon gesehen im Stud.LP, dass ich da noch eine Folie reingestellt habe. Das wird ein etwas spannenderes Beispiel als die reellen Zahlen oder so. Hat noch jemand einen bekannten Zahlbereich mit Verknüpfung, sodass dann Ring draus wird? Ja? Die ganzen Zahlen, das ist zumindest ein heißer Kandidat. Vielen Dank für diese Frage. Ich freue mich total über diese Frage. Das ist nämlich genau das, was man am Anfang manchmal macht. Man denkt, dass in einem Ring die beiden Verknüpfungen irgendwie sich ähnlich verhalten, aber tun sie überhaupt nicht. Plus ist die Verknüpfung, über die man ganz viel weiß, nach einer Gruppe. Mal ist die Verknüpfung, die da irgendwie auch noch rumläuft und sich halbwegs anständig verhält. Aber nicht so wie in einer Gruppe. Also mal gucken. Über die Verknüpfung mal wissen wir nur, dass es überhaupt eine Verknüpfung ist. Und wir haben das Assoziativgesetz und wir haben das Distributivgesetz. Da steht nichts von Inversen, da steht nichts von einem neutralen Element. Wir haben im Prinzip gar keine Ahnung. Danke, vielen, vielen Dank, dass wir das hier klären konnten. Das war eine sehr gute Frage. Ja. Jetzt nicht da? Oh, am Ende schläft der wieder, das wäre ja doof. Ah nein, ich war klug und habe vorhin das Bild weggemacht.
stimmt, ich habe ihn vorhin verstellt. Ah, okay, du kannst nichts dafür. Und es ist zu groß. Okay, fangen wir mal an. Hier, Sie haben das ja irgendwie vor sich oder vielleicht sogar schon drauf geguckt. Das heißt, wir bequatschen das jetzt mal kurz, was da los ist. Die Menge der ganzzahligen 2×2-Matrizen haben wir schon mal gesehen. Und wir haben da schon überlegt, was ist da eine sinnvolle Addition, nämlich so komponentenweise. Und dann haben wir uns klar gemacht, dass da eine Gruppe rauskommt. Und man kann dann auch sehen, dass das wirklich eine abelsche Gruppe ist, denn die Addition, die man da macht in den einzelnen Einträgen, ist die Addition in Z. Und da hat man das Kommutativgesetz, deswegen hat man es hier auch. Diese Addition habe ich mit Kringelplus bezeichnet und die nehmen wir jetzt einfach wieder, denn das kennen wir schon. Jetzt brauchen wir, damit ein Ring daraus werden kann, eine Multiplikation. Die bezeichne ich mit Stern und das wird in der ganzen Vorlesung so sein, dass Matrizenmultiplikation immer Stern heißt. Und es gibt einen Grund, warum ich da das gleiche Symbol verwende wie für die Hintereinanderausführung von Abbildungen. Das ist kein Zufall. Wir freuen uns auf später. Das Geheimnis wird irgendwann gelüftet. Die Matrixmultiplikation ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man da immer Zeilen und Spalten kombiniert. Und es ist wichtig, in welcher Reihenfolge man das macht. Man fängt links mit den Zeilen an und kombiniert das mit der rechten Matrix mit den Spalten. Habe ich hier in Buchstaben hingeschrieben. Dort sieht man das. Und es gibt auch ein Beispiel hier. Und wenn Sie wollen, rechne ich dann auch nachher nochmal so eine Multiplikation an der Tafel langsam durch, damit Sie mir da folgen können. Für den Moment würde ich jetzt erstmal nur gern durchgehen, warum daraus ein Ring wird. Das ist ja die Behauptung, die da steht. Kringelplus und Stern zusammen mit dieser Matrixmenge ergeben einen Ring. Okay. Bei beiden Rechenoperationen kommen wieder ganzzahlige Matrizen raus. Das heißt, man hat auf jeden Fall die Eigenschaft R1. Wir wissen schon aus einem vorherigen Beispiel, dass wir die Ringeigenschaft R2 haben. Diese Menge mit der Kringelplus-Verknüpfung ist eine abelsche Gruppe. Interessant sind jetzt das Assoziativgesetz und die beiden Distributivgesetze. Da muss man wirklich was nachrechnen. Aber der Witz ist, dass man da nicht nachdenken muss, sondern man schreibt es einfach hin, denn alles, was passiert, lässt sich zurückführen auf diese Gesetze in den ganzen Zahlen. Das heißt, man schreibt das einmal so hin, dann sieht man, ah, in den ganzen Zahlen kann ich jetzt hier umklammern und deswegen darf ich es auch bei den Matrizen machen. Das heißt, da steckt kein Witz dahinter. Das ist das, was ich meine, wenn ich schreibe, dass R3 und R4 durch Rechnung nachgeprüft werden können. Wir können ja gleich mal ein so ein Matrixprodukt nochmal ausrechnen, damit Sie mir das glauben. Und wer das ganz genau wissen will, sagt es einfach schon Jean-Luc und dann erzähle ich dazu nochmal was oder schreibe was auf. Das ist kein Problem. So, hier kommt ein ganz wesentlicher Unterschied und deswegen sind Ringe so interessant. Bei der Multiplikation kann es nämlich sein, dass es da wirklich auf die Reihenfolge ankommt. Das war hier in diesem Beispiel nicht so. Bei den ganzen Zahlen ist es egal, bei den L-Zahlen auch, bei Q auch. Aber in diesem Matrizenring ist die Reihenfolge nicht egal. Und ich habe Ihnen als Begründung unten ein Beispiel hingeschrieben. Die beiden Matrizen, die ich da zum Üben der Multiplikation benutzt habe, die ergeben nämlich, je nachdem, in welcher Reihenfolge man multipliziert, unterschiedliche Matrizen. Der Unterschied ist, dass hier unten einmal eine 2 steht und einmal eine 3. Das ist also ein Ring, bei dem bei der Multiplikation die Reihenfolge nicht egal ist. Und das ist der Standardfall. Diese Ringe sind wahnsinnig interessant, sehen wir später noch mehr von. Und jetzt ist einfach nur die Frage, möchte jemand bei einer dieser Rechnungen noch mehr Erklärungen haben? Ja, soll ich einfach mal so ein Produkt an der Tafel mit zeigen? Okay, mache ich sehr gerne. Wir nehmen mal das, was rechts steht. 2003 Stern 1011. So, was mache ich? Ich kombiniere die beiden Zahlen aus der ersten Zeile hier mit der ersten Spalte hier. Das heißt, ich rechne 2 mal 1 plus 0 mal 1. Jetzt nehme ich wieder es in Fleisch und Blut über, dieses zack, hin und her. Und das, was wir also jetzt gesehen haben bei den Ringen R und Z, das ist was Besonderes, dass es bei der Multiplikation nicht auf die Reihenfolge ankommt. Das würde ich gerne noch als Definition anschreiben zum Schluss. Und danach ist Wochenende. Sie damit, wenn Sie Lust haben, sich zu überlegen, was das ist. Und damit wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende.